Herzlich willkommen zu Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute mit dem letzten Branchen-Update des Jahres mit dem lieben Peter Vosshage von pflegemarkt.com. Und tatsächlich ist das auch heute die letzte Folge für dieses Jahr. Danach gibt es eine kurze Weihnachtspause bis Anfang Januar, in der wir ein paar Sachen vorbereiten. Aber Peter, ich freue mich, dass ich die letzte Folge dieses Jahres, was sehr bewegt war, mit dir gestalten kann.
Moin Christoph, ich freue mich auch sehr auf das Jahresende. Wirklich ein bewegtes Jahr. Wir haben viel zusammen erlebt auch. Freue mich auch auf die letzte Folge. Wird kurz und knackig. Genau.
Ja, bevor wir jetzt hier kurz und knackig durch die News durchrauschen, Spoiler, so richtig viel ist nicht passiert jetzt im Q4, deswegen wird es auch ein bisschen knackiger heute. Einmal mal die Frage an dich, Peter. Wie lief denn dein Jahr? War es gut? War es nicht so gut?
Ja, ich würde sagen, durchwachsen. Wir leben natürlich von und mit der Branche und ich glaube, dass wir das Jahresende versöhnlich gestaltet haben. Ich habe auch viele Betreiber gesprochen jetzt in den letzten Wochen, die trotz der Umstände, der schwierigen Umstände, die wir dieses Jahr hatten, jetzt so ein bisschen wieder zur Ruhe finden. Und ich glaube, das kann ich für uns auch so bestätigen. Wir hatten einen schwierigen Anfang. Standortanalysen, Greenfield-Analysen, das war jetzt nicht unbedingt im Interesse der Betreiber. Auch die Industrie hat sich ein Stück weit zurückgehalten. Also die Appetitus und Fresenius ist dieser Welt. Und wir hatten jetzt am Jahresende doch wieder einigermaßen gutes Geschäft. Und wir sehen auch, und das ist vielleicht ein positiver Ausblick auch für das kommende Jahr, wir sehen wieder mehr Deals außerhalb der Insolvenzthemen. Und das ist für uns natürlich auch ein gutes Zeichen. Die Unternehmen verdienen wieder Geld, trauen sich auch raus auf den Markt. Es gibt wieder große Projekte. Die Unternehmensberatungen ordern wieder Daten. Und es gibt auch spannende Deals, die in der Pipeline sind, die nächstes Jahr in Q1 und Q2 dann veröffentlicht werden.
Na, schön. Also das heißt, du bist erstmal ganz optimistisch, wenn du ins Jahr 2025 schaust.
Ich freue mich, dass wir unseren Event hinbekommen haben, dass wir für nächstes Jahr wieder planen, dass wir auch zusammen uns auf verschiedenen Events wieder sehen werden. Die Branche hat 2, 3 neue Marktteilnehmer im Bereich Veranstaltungen dazu bekommen. Wir haben nächstes Jahr eine neue Messe. Also ich finde, merkt doch, dass wieder investiert wird in die Branche. Und das ist ja toll, wenn jemand sich mit einer Veranstaltung rauswagt, auch mit einer neuen Messe. Das muss man vorfinanzieren, da muss man die Traute für haben und wir finden ja diese Bewegung schön, dass Leute dann einfach sich trauen, etwas für die Branche zu tun, zu investieren und das gibt mir ein positives Gefühl für 25 und auch wenn wir vielleicht die Reformen nicht kurzfristig erleben werden, die sich alle erhoffen, bin ich positiv gestimmt.
Mhm. Ich muss auch sagen, ich weiß...
Bei dir, Christoph.
Ja, auch. Also wir hatten das beste Jahr seit Unternehmensgründung. Ich meine, das Unternehmen ist jetzt 4 Jahre alt, also ist auch nicht so schwierig, aber es lief tatsächlich ziemlich gut. Wir haben auch intern viel verändert. Ich brauche so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, weil jetzt im Q4 ist nun mal bei uns immer sehr viel los. Wir müssen nochmal sehr viel anpassen. Wir haben jetzt das Event, den Pflege Digital Summit hinter uns gehabt, war jetzt im Q4 auf ganz vielen verschiedenen Veranstaltungen, also von den Diakonien Bayern bis hin zu New Care, New Leadership jetzt im Dezember noch. Hab da aber auch viel Spannendes mitgenommen und was sehr positiv in Erinnerung geblieben ist bei mir, beim New Care Leadership habe ich auch mit 2 Betreibern gesprochen, mit den Vorständen und die haben mir erzählt, 2024 war für die auch das beste Jahr, teilweise sogar das entspannteste Jahr seit lang, habe ich auch lange nicht aus dem Mund eines Betreibers gehört, haben gesagt, ey, teilweise wird im Bundesländern die Fachkraftquote abgesenkt, teilweise wird die Verhandlungsgrundlage, also die durchschnittliche Belegungsquote in den Verhandlungen runtergesetzt. Und das wirkt natürlich alles sehr positiv dann auch auf das eigene Cash aus, ne? Also dieses eigene Ergebnis am Ende des Tages, was unten drunter bleibt. Und gibt vielen Trägern jetzt anscheinend auch wieder Luft zum Atmen. Also sicherlich nicht allen, aber die beiden, mit denen ich da explizit drüber gesprochen habe, die waren eigentlich von 2024 mehr als angetan. Also das gibt mir zumindest für 2025 ein gutes Gefühl. Aber ich würde sagen, wir starten mal in die News, Peter. Und wie gesagt, also so richtig viel ist nicht passiert, doch noch einige Sachen. Aber ich glaube, was wir sagen können, ist, das BRK hatte auf jeden Fall einen kleinen Erfolg in der häuslichen Pflege, ne?
Genau, das Bayerische Rote Kreuz hat eine Steigerung der eine Vergütung um 30% erwirkt, das Bayerische Rote Kreuz. Und ich habe es deswegen hiermit aufgenommen, weil es einfach zeigt, dass sich trotz der fehlenden Gesamtlösung, die sich natürlich viele wünschen, die vielleicht auch nicht realistisch ist in der letztlichen Ausprägung. Die Finanzierung der Pflege wird uns immer beschäftigen. Die werden wir nicht einfach lösen können. Und finde ich das sehr interessant, auch in dem, was du gesagt hast, dass wir einfach hier sehen, dass auskömmlichere Finanzierung in Teilen vorhanden ist, auch eine 30-prozentige Steigerung hier durchgewunken wurde und wir im Januar natürlich schon wieder die Tariflöhne sehen, die ja wieder erhöht werden. Und da sehe ich auch in den Gesprächen mit den Betreibern, dass eben einige doch Erfolge erzielen mit dem nachteiligen Effekt, dass Pflege eben sehr, sehr teuer wird und dadurch bei dem einzelnen zu Pflegenden weniger Leistung ankommt. Aber am Ende Finanzierung der bestehenden Infrastruktur, die es gewährleistet, an vielen Orten deutlich besser, als dass man so meinen könnte, wenn man die Medien verfolgt. Und es gibt doch viele individuelle Probleme auch, ne? Das heißt, wenn du heute mit einem Betreiber redest, der eben in vielen Pflegesektoren unterwegs ist, ist dann die Intensivpflege mal ein Problem, dann ist bei der stationären Pflege mal ein Thema. Das heißt, wir haben kein generelles Problem in der Pflege, sondern immer situativ, auch teilweise lokal Herausforderungen, und wir brauchen Ruhe. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was mir gespiegelt wird. Wir brauchen auch ein bisschen Verlässlichkeit. Das heißt, die nächste riesengroße Reform, die unausgegoren ist, die bringt die Pflege nur wieder ins Wanken, und wir brauchen Planbarkeit. Und das merkt man jetzt, ist eine Weile keine große Reform gekommen und die Unternehmen haben sich angepasst und sind auch erfolgreich wieder am Markt und platzieren eben das Angebot, was sie haben, was zu wenig ist. Wir hätten gerne mehr Pflegekräfte, die haben wir nicht, aber das Angebot, was wir haben, können wir platzieren und als Betreiber auch funktionieren, was natürlich auch heißt, ich habe Geld, um zu refinanzieren oder zu investieren, und genau, das ist ein gutes Zeichen. Und genau danach, glaube ich, eine der wichtigsten Meldungen, Herr Kabak, von Charleston jetzt zur Dussmann-Gruppe, zur Cosana gewechselt. Und ja, für uns ein Zeichen, dass Cosana mehr machen möchte, vielleicht auch wieder mehr investieren möchte. Wir haben mal geguckt, Cosana hat im Februar ein neues Quartier eröffnet in Nauen. Ansonsten hat Cosana sich doch die letzten Jahre etwas zurückgehalten. Und Herr Kabak, ja, guter Manager, wirklich auch sehr gute Persönlichkeit, die gewechselt ist, hat gleich noch Verstärkung bekommen von Vitanas, die Mariana Baranova, die bei Vitanas war, ist jetzt auch im Team bei Cosana, und ich vermute mal, dass da jetzt in nächster Zeit mehr Meldungen kommen werden.
Tja, und dann gab es natürlich noch eine Sache, also mein LinkedIn-Feed hat die letzten Wochen irgendwie immer so hellblau geleuchtet. Ich habe sehr viel pflegemarkt.com hellblau gesehen, weil es wurden wieder mal die 40 unter 40 prämiert. Und ich fand es auch schön, dass einige Menschen, die ich da jetzt mittlerweile ganz gut kenne, wie den Marc Urban, Leiter IT von der Carpe Diem, auch mit dabei war. Erzähl mal was dazu.
Genau, wir haben dieses Jahr, ich würde sagen, ein bisschen Rambazamba gemacht und haben versucht, auch Dinge zu beherzigen, die uns gespiegelt wurden. Die Top 40 gibt es schon ein bisschen länger. Ich glaube, wir sind da im siebten Jahr. Und wir haben versucht, dieses Jahr noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen für das Ranking. Wir prämieren da jedes Jahr Leute, die man nicht so sieht, die wir von außen erkennen. Wir lassen uns aber auch Kandidaten melden und küren die dann zu dem Top-Management unter 40. Und das hat einen sehr, sehr positiven Effekt, weil wir einfach Leute auf die Bühne holen, die sie sonst vielleicht nicht bekommen, und wir einfach die Pflege auch positiv darstellen können. Wir sehen, dass junge Leute mit viel Engagement, viel Ehrgeiz in die Branche reingehen. Und dieses Jahr haben wir allen gesagt, macht mal ein Foto und stellt das auch mal ins Netz. Redet drüber, tue Gutes und redet drüber. Und das haben auch alle fleißig gemacht. Und das fand ich ganz, ganz toll, weil wir da einfach ja wirklich Aufmerksamkeit kriegen, auch so ein bisschen innerhalb der Firma sehen, okay, die Branche feiert sich mal. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass diese Themen mehr Platz finden, mehr Raum finden. Und genau, das war sehr, sehr erfolgreich dieses Jahr.
Ja, und ihr habt ja mit den lieben Kollegen auch eine Umfrage gemacht. Das fand ich ja auch sehr spannend. Sozusagen so ein kleines Stimmungs- und Meinungsbild zu verschiedenen Aspekten. Was ist denn dir da hängen geblieben?
Genau, wir haben auch einen Alumni-Club jetzt aufgebaut. Das heißt, wir werden das so ein bisschen verstetigen und nutzen das auch für ein Meinungsbild in der Branche. Und was mir aufgefallen ist, das fand ich ganz spannend beim Thema Digitalisierung, also unser Thema von dem Podcast. Woran scheitert Digitalisierung? Und Platz 3 von den Befragten war Mindset. Und das fand ich extrem spannend. Platz 1, Refinanzierung und Infrastruktur. Das ist ein, wer hätte es gedacht? Da können wir halt auch wenig alleine tun. Aber am Mindset können wir ja was tun. Und das fand ich halt so spannend, dass wir halt schauen müssen, dass wir auch offen gegenüber Veränderungen sind. Und das ist etwas, was du wahrscheinlich aus deiner täglichen Praxis auch kennst, wenn man jetzt in einer Gruppe Menschen geht und ihnen sagt, komm, morgen machen wir alles anders. Dann gibt es 2, die sich freuen, 5, denen ist es vielleicht egal und 3 sagen, nee, will ich nicht. Und jetzt mal so da plakativ. Und das ist natürlich etwas, was zum Thema Digitalisierung auch dazu gehört. Wir müssen uns ja anpassen, wir müssen uns verändern, wir müssen Neues ausprobieren und dafür offen sein. Und das fand ich interessant, weil da haben wir etwas, woran wir wirklich arbeiten können, ohne dass wir 1 Euro brauchen. Das ist mir jetzt hängen geblieben.
Ja, das ist eine schöne Sache. Das ist eine schöne Sache, weil man weiß, okay, im Gegensatz zu den Rahmenbedingungen kann man zumindest daran etwas verändern und das ist nicht, also man ist nicht komplett hilflos,
genau,
sozusagen.
Und um das Ganze dann noch ein bisschen lebendiger zu machen, weil wir wollen ja junge Leute fördern und Christoph, du bist ja auch in die Branche eingestiegen, die Geschichte kennt jetzt jeder, wer es nochmal hören will, einen der ersten Podcasts. Wir wollen, dass das Mindset, dass dieses dynamische Management eben auch eine Bühne bekommt und konnten mit dem Contact Forum jetzt vereinbaren, dass die Top 40 dort auf der Bühne stehen und dort im Grunde genommen ihre Geschichten, ihre Ansichten auf dieser Bühne darstellen können und Raum bekommen. Und das finde ich ganz interessant, dass es dann lebendig wird, neben den Pokalen und den paar Bildern, die ganz toll sind, aber dass das Ganze eben dann wirklich anfassbar wird.
Ja, aber das finde ich auch cool generell, wie sich das Contact Forum jetzt wandelt, ehrlich gesagt. Also ich fand das Contact Forum, ich war letztes Jahr, nee, dieses Jahr war ich zum ersten Mal da, fand das schon sehr beeindruckend, wenn natürlich auch recht klassisch, so als Veranstaltung. Und jetzt für Januar, also für das kommende Contact Forum, gibt es dann anscheinend doch einige Neuerungen. Also sei es jetzt 40 unter 40 oder ich darf dort zum Beispiel auch eine sogenannte Fuck-Up-Session, also leiten. Also wo man da darüber spricht, okay, was lief mal nicht so gut. Ich meine, ich als Startup-Gründer kann da noch ein Löcher drüber erzählen, was nicht so gut lief und was ich gegen Baum gefahren habe, aber dass sich auch anscheinend an diesen Orten die Branche ein bisschen verändert und man offener wird, über Fehltritte zu sprechen, weil die anderen können eigentlich nur davon lernen. Ich glaube, jeder hat so 1, 2 Leichen im Keller, wo er genau weiß, da lief mal ein Projekt. Egal, ob es Digitalisierung oder PBM oder irgendwas anderes, das lief nicht so optimal.
Genau, da hat die Eva Lettenmeier natürlich auch ihre Finger drin und organisiert das und baut viel um und ist da federführend unterwegs mit ihrem Team. Und das finde ich ganz toll, dass dieses Forum, wo ich jetzt noch nie war, im nächsten Jahr werde ich da sein und vielleicht melde ich mich dann und trage auch noch was bei bei deiner Session, dass jetzt einen frischen Anstrich bekommt. Und von daher freue ich mich sehr. Es ist ja sehr früh im Januar. Und wirklich die viele große Betreiber vor Ort, die auch Veränderungen dann umsetzen können. Und von daher, ja, freue ich mich auf jeden, den ich da auch sehen werde.
Ja, wie sieht es denn ansonsten aus? Hast du ein paar interessante Statistiken noch mitgebracht? Irgendwas, was Mut macht oder vielleicht doch nicht so viel Mut? Also was machen denn die Insolvenzen, Peter? Erzähl doch mal darüber.
Also es klingt etwas ab. Ich habe jetzt bewusst keine neuen Zahlen mitgebracht. Einfach möchte ich da auch zeigen, okay, es ist ein bisschen ruhiger geworden, wie ich es eingangs schon gesagt habe. Was ich spannend fand, ist, dadurch, dass wir größere Träger hatten, die insolvent gegangen sind und auch viele kleinere Betriebe eben nicht von den Top 30 übernommen oder von den großen, sondern eher regional, haben wir eine Statistik hier mitgebracht, dass der Anteil der Top 30 am Gesamtmarktvolumen das zweite Jahr in Folge rückläufig ist. Und ist über die Jahre von 2016 haben wir das angefangen, bis 2022 ist das auf 23% hoch. Das heißt, die Top 30 Träger haben am Gesamtbestand der privaten Pflegeheime fast ein Viertel besessen. Und die gemeinnützigen, es gibt ja 10 große Verbände, die sind natürlich nochmal separat zu betrachten, aber dieser Prozentsatz ist jetzt rückläufig und ist auf 22% runtergegangen. Und das fand ich nochmal ganz spannend, als ich das erste Mal gesehen habe. Und das trägt auch so ein bisschen Früchte. Und ich habe hier einen Pflegeheimbetreiber rausgesucht, die Stegwiesen selber aus der Insolvenz heraus gekauft. 3 Standorte, mittlerweile 170 Plätze. Hatte sich zugetraut, einen regionalen Betreiber zu übernehmen und ist jetzt wieder insolvent gegangen. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, wo man auch dann sieht, okay, der eine oder andere übernimmt sich. Das ist nicht immer so. Hier in dem Fall war es leider dann, war keine andere Möglichkeit mehr. Und deswegen da draußen ist wirklich noch viel, viel zu tun. Und es bewegt sich richtig was. Und das hat natürlich für die gesamten Stakeholder, die da drumherum ranken, natürlich auch Einfluss. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt ein Care-Table verkaufen möchte oder ich möchte andere Dienstleistungen anbieten oder auch als Angehöriger, merke ich einfach, in der Branche ist noch viel los. Und das ist genau das, was wir eben jetzt nächstes Jahr dann brauchen, ist einfach mehr Ruhe, weil diese Art Themen sind doch sehr, sehr unschön und bringen auch der Branche keine positive Presse. Und genau, ansonsten sehen wir auch wieder Deals, wie gesagt, um dann nochmal positive Meldungen auch zu bringen. Die Vida Cura hat 2 Pflegeheime übernommen von der Nordkirchengruppe mit 170 Plätzen. Man sieht wieder Deals. Hier in dem Fall Vida Cura, einer von den Top 30. Auch die Bonitas hat einen Pflegedienst übernommen. Und da merkt man, dass die großen Träger natürlich jetzt anfangen, wieder loszulaufen, auch zu gucken, zu schauen, welche Opportunitäten habe ich. Weil am Ende, ich kann nur kaufen, wenn ich auch refinanzieren kann. Wenn die Banken wieder Zutrauen haben zu der Branche. Und das ist extrem wichtig. Man unterschätzt das, wie wichtig es ist, dass das Ökosystem um uns herum auch die Pflege vertraut, ne? Weil ich würde ja keine Infrastruktur für ein Pflegeheim bauen und dann Netz hinlegen, wenn ich weiß, übermorgen können alle insolvent sein. Deswegen, wir müssen auch eine Stabilität ausstrahlen. Das ist für Mitarbeiter wichtig, für Partner und Dienstleister wichtig. Und ich glaube, das kommt zunehmend. Und es gibt vereinzelte Beispiele, wo es nicht so schön ist, aber im Großen und Ganzen sehe ich da eine sehr positive Entwicklung.
Ich glaube, der Moment, in dem ich mir letztes Jahr am meisten Sorgen gemacht habe, war, als wir ein Factoring bei uns bei CareTable etablieren wollten, also damit wir einfach nicht so lange auf unsere Außenstände warten müssen. Dann haben wir natürlich auch gefragt, das ist so unsere Hauptkundengruppe, habe ich gesagt, naja, so 90% stationäre Pflege. Und dann nach ein paar Wochen, erst hat sich keiner mehr drauf gemeldet, und nach ein paar Wochen hieß es dann, ah ja, können wir nicht machen, zu hohes Ausfallrisiko. Da hatte ich auch so, oha. Also ich habe das Gefühl, ganz so arg, das war so Anfang, Mitte letzten Jahres, 2023, ganz so arg, ist es nicht mehr.
Genau. Wir merken das auch bei uns. Wir haben auch wenig Außenstände beziehungsweise wir müssen wenig abschreiben. Ne? Und auch wenn mal jemand länger braucht, um seine Rechnung zu bezahlen, das können wir durchhalten. Die Branche ist stabil und jahrelang gewachsen. Wir haben alle gut davon gelebt, die auch die letzten 20 Jahre in der Branche schon sind. Und wenn man da mal eine Delle bekommt, wie es jetzt eben die letzten 2 Jahre war, können das auch viele dann erstmal aushalten. Aber langfristig ist die Branche eben stabil und wir hatten da wirklich wenig Ausfälle in der Vergangenheit und können natürlich jetzt da auch mal zurücktreten. Das finde ich auch wichtig, dass man das dann macht. Und genau, ansonsten haben wir hier auch mit dem General Home and Healthcare, spannender Name, hat mittlerweile 4 Standorte, wird von dem Geschäftsführer Helge Schmidt betrieben, ist wie aus dem Nichts aufgetaucht. Also es gibt immer wieder neue Betreiber, was ich schön finde, weil dadurch merkt man, dass Leute sich eben wieder was zutrauen. Und das ist genau der Hintergrund von dieser Rubrik. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Playern, die auch vielleicht nochmal andere Konzepte denken können oder mitbringen. Ne? Viele haben wir aus dem Hotelbusiness auch gelernt. Und von daher wünschen wir General Home and Healthcare viel Erfolg. Haben wir uns hier ein Büro in Hamburg und sind da guter Dinge, dass das nächstes Jahr auch zunehmen wird.
Startup-News oder Technologie-News gab es jetzt im letzten Quartal auch nicht so viel. Ich glaube, das, was am meisten durch die Medien ging, was ich persönlich auch sehr schade finde, ist tatsächlich, dass der DEPA-Antrag von Lindera abgelehnt wurde. Lindera, für die es noch nicht kennen, also quasi eine App zur Einschätzung des individuellen Sturzrisikos, also Aufnahme per Handy machen, dann bekommt man eine Auswertung vom Bewohner, vom Patienten, wie sturzgefährdet die Person eben ist und kann entsprechend Maßnahmen ergreifen. Hatten sehr, sehr lange an der Vorbereitung dieses DEPA-Antrags gearbeitet, hatten eine positive Studienlage und am Ende des Tages ging es ja jetzt durch, wie gesagt, alle Medien, dass es trotz positiver Studienergebnisse nicht als DEPA zugelassen wurde, aufgrund also ganz verschiedene große Gründe. Man ist da jetzt in Widerspruch gegangen, soweit ich das heute gelesen habe. Und ich würde es mir wünschen, weil ich glaube, Stand heute gibt es bisher immer noch keine einzige zugelassene DIPA. Und selbst diejenigen, die den Aufwand betreiben, und ich hatte mit der Diana da gesprochen, es ist wirklich nicht wenig Aufwand, der dort betrieben wird, um da reinzukommen. Selbst sie bekommen jetzt Ablehnungen. Das muss ja eigentlich heißen, dass das ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, also diese ganze Antragstellung, wenn es da bis heute, auch Jahre nach der Veröffentlichung des Ganzen, nicht eine einzige zugelassene DIPA gibt, die schon irgendwie im Einsatz ist. Finde ich sehr schade, weil es ein cooler Mechanismus theoretisch wäre, um auch Digitalisierung in dieser Branche zumindest in Teilen zu refinanzieren und Innovation damit zu fördern.
Genau, und die Schwierigkeit besteht ja darin, dass man den gesamten Aufbau vorfinanzieren muss und dass man natürlich vom Nutzen her versucht, in der Häuslichkeit, bei den Bewohnern, im Pflegeheim Effekt zu erzeugen, den nachzuhalten. Aber wenn wir einfach nicht auch unterstützen, indem wir sagen, okay, wir lassen vielleicht eine DIPA vorläufig zu und versuchen nochmal 2 Jahre und nochmal ein Review zu geben, dann werden diese Art Technologien sich nie durchsetzen können, weil diese Vorfinanzierung ist einfach schwierig in einem System, was nur von Refinanzierung über Kassen lebt. Wir haben ja keinen anderen Topf. Also woher soll so ein Startup in der Pflege das Geld bekommen? Und die Investoren werden natürlich jetzt, wenn Christoph morgen sagt, ich baue jetzt hier auch nochmal eine DIPA auf, ich habe was ganz Tolles im Bereich der Betreuung entdeckt. Kein Investor wird da jetzt investieren nach den Erfahrungen von Lindera. Weil jeder sagt, das ist ja nicht nachvollziehbar, ab wann ich diesen Antrag durchbekomme. Und nur wenn ich ihn durchbekomme, kann ich überleben.
Das Risiko ist da zu groß, generell mit der Refinanzierung. Also deswegen sehen wir auch nicht viele großartig gefundete Pflege-Startups. Also es gibt sie natürlich. Ich meine, wir haben ja auch dieses Jahr schon über Mio und Co. gesprochen, die da große Runden gemacht haben. Aber es ist jetzt, also wir saßen ja selber mal ganz am Anfang vom Caretable so am anderen Ende des Tisches und wollten potenziell Investorenmittel einwerben, haben uns dann dagegen entschieden, weil auch wir gemerkt haben, dass die Investoren mit der Unsicherheit, mit den Strukturen des Marktes, mit den Refinanzierungsmechanismen nicht vertraut sind und deswegen da auch kein Vertrauen in solche Startups haben. Und das ist natürlich unschön für weitere Investitionen.
Innovation. Genau, das heißt, die Innovationen werden hauptsächlich im Privatsektor stattfinden, wo ich natürlich dann selber meine Preissetzungsmacht habe. Und am Ende ist es, glaube ich, für uns, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, mehr Planwirtschaft oder mehr Marktwirtschaft. Eins von beiden müssen wir zulassen. Ne? Und weil so sind wir genau in der Mitte gefangen. Das Startup soll marktwirtschaftlichen Gesetzen ausgeliefert sein, kann aber nur planwirtschaftlich finanziert werden. Und so wird sich da keiner auf den Weg machen und in Deutschland eine DIPA aufbauen. Und wenn wir das wollen, muss das ein bisschen anders funktionieren. Und ich glaube, dass mein Gefühl, und das hat auch so ein bisschen die Umfrage bestätigt, Digitalisierung wird nicht als das Problem der im Management gesehen. Ne? Refinanzierung, klar, Infrastruktur, aber das ist etwas, was wir lösen können. Und wir müssen schauen, dass wir in Zukunft gucken, dass wir das Personal bekommen, dass wir wieder bauen können. Das sind unsere Themen. Digitalisierung, glaube ich, wird uns lange begleiten, aber da sind alle optimistisch. Das werden wir hinkriegen. Und das vielleicht dann auch, hoffentlich ist jetzt wenig Trost für Lindera, aber wir werden da durchkommen. Und ich bin mir sicher, dass auch eine Lindera in irgendeiner Art und Weise in 5 Jahren am Markt sein wird. Vielleicht auch als DIPA. Und dass da noch mehr folgen wird. Weil das Mindset in den Kassen, in der Politik, ist da, wir wollen digitalisieren. Und das zeigt ja auch deine Beispiele in den Modellprojekten. Es sind alle da auf dem Weg, weil wir gar keine anderen Möglichkeiten haben, Zeit zu sparen, Geld zu sparen, als Digitalisierung und Prozessoptimierung.
Ja, wobei man halt sagen muss, also Lindera, die sind ja schon sehr aktiv am Markt, haben da eine gute Durchdringung, sind da auch erfolgreich mit. Das DIPA wäre jetzt halt der nächste sinnvolle Schritt auf jeden Fall gewesen. Und daher, ja. Schade, dass das nicht geklappt hat, aber da trotzdem an Diana und Team alles Gute weiterhin. Ich drücke euch den Daumen, dass es trotzdem noch im Laufe der Zeit klappt. Und wenn wir einmal bei Startups sind, können wir eigentlich auf den Pflege-Digital-Summit einmal umschwenken, weil da haben wir uns ja auch was ausgedacht für nächstes Jahr. Also das Programm steht noch nicht so ganz fest. Unser Problem ist, das Datum steht auch noch nicht final fest. Ich kann euch auch sagen, warum. Also, wir hatten da direkt im Anschluss an den diesjährigen Pflege-Digital-Summit eigentlich schon den Termin in Aussicht. Leider hat allerdings das, leider in Anführungszeichen, das Bauhaus nächstes Jahr 100-jähriges Jubiläum. Das heißt, die Veranstaltungskalender von denen und die Kapazitäten sind prall gefüllt. Und deswegen konnte man uns als heute noch nicht sagen, ob unser Wunschtermin klappt oder nicht. Und bis wir da eine Auskunft bekommen, vergeht es leider noch bis Januar. Das ist für uns natürlich für die Planungen ein bisschen blöd. Und ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen, dass wir deswegen noch keinen finalen Termin euch kommunizieren können. Fakt ist, wir wollen es auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen. Wir wollen es auch gerne wieder im Bauhaus machen und müssen uns jetzt aber ein bisschen gedulden, bis die Verantwortlichen bei Bauhaus uns endlich einen Terminslot geben können, wann es denn stattfinden soll. Am Programm arbeiten wir gerade schon fleißig. Es kommen wieder viele spannende Themen. Habe ja auch einiges gelernt jetzt aus dem letzten Event. Also, dass man auch ein bisschen mehr Pause machen muss. Vielleicht auch noch ein paar mehr interaktive Formate, dass man sich da, besser noch untereinander austauschen kann. Aber ansonsten war es ja dieses Jahr auch wirklich eine runde Nummer. Gerade auch mit den Networking-Dinnern, was es so nächstes Jahr auch wieder geben wird. Und wir haben uns dazu entschieden, um noch ein bisschen noch mehr frische Prise reinzubekommen. Werden wir die Top 3 Startups des Jahres küren. Also ihr seht schon, neben den 40 unter 40 gibt dann jetzt auch die nächste Liste, die Top 3 Startups im Bereich der Pflege für dann das Jahr 2025. Und ja, ich sag mal, wir kennen natürlich schon einige. Das wären auch Peter und ich nicht alleine irgendwie entscheiden und dann so hier irgendwelche Mauscheldeals machen, sondern wir haben dann eine kleine, aber feine Jury, bestehend eben aus Technologen, Trägern und Co., die darüber entscheiden wird. Und jeder, der jetzt hier eine Idee hat für das Startup oder die Startups des Jahres, kann mir gerne schon bei LinkedIn oder Peter bei LinkedIn eine Nachricht schreiben. Wir werden ja noch eine Bewerbungsformular sozusagen erstellen für. Das kommt dann jetzt bald zu gegebener Zeit. Aber da freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass wir da so einen kleinen Preis ausloben werden.
Genau, und wir haben ja einige Betreiber auch in den Räumen, die dann gucken werden, was diese Startups können und wird auch direkt Feedback geben und vielleicht kann man auch die ersten Kunden schon einsammeln, wenn man was Tolles präsentieren kann. Und ich glaube, das ist wieder eine Bühne, die wir bauen. Wir wollen die Leute, die vielleicht nicht so eine Bühne haben, wie Christoph sie sich auch selber geschaffen hat, mit dem Podcast, was super toll ist. Und wir wollen einfach gute Lösungen, die Pflege vereinfachen, die Pflege leichter machen, besser machen, wollen wir helfen. Und von daher schickt uns E-Mails über euch, über Systeme, die ihr vielleicht kennt. Vielleicht benutzt auch ein Betreiber etwas, was vielleicht nicht aus der Pflege kommt, was er aber aus einer anderen Branche gesehen hat und das einfach vorschlagen möchte. Wir sind dafür alles offen und freuen uns da auf die Begegnungen, auf die Systeme, auf die Ideen.
Tja. Das Wort zum Jahresende, Peter. Haben wir irgendwas vergessen? Ich hoffe es nicht.
Nein, ich wünsche allen allen Zuhörern, die uns hier die Treue halten, einfach einen schönen Jahresausklang und einen tollen Start ins neue Jahr. Ich glaube, wir haben viel vor nächstes Jahr. Ich glaube, es wird ein gutes Jahr. Bedanke mich einfach.
Super. Na dann auch nochmal Dankeschön an dich, Peter, dass du hier mein Sparringspartner im Podcast warst und auch beim Event natürlich. Hat mich sehr gefreut, diese Zusammenarbeit. Und wir sehen uns dann und hören uns dann im nächsten Jahr wieder, spätestens auf dem Contact Forum.
So machen wir das. Dankeschön.
Dann rutscht alle gut rein, habt eine besinnliche Zeit. Bis nächstes Jahr.
Ciao.